And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer
makes us see the difference between
right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
four drinks.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend, wo auch immer ihr uns hört. Wir sind zurück, der Thekencast ist dabei und wir haben Briefe bekommen, die vor allem ein Thema hatten: Wir wollen unseren Kühne zurück. Tja, er hat sich wieder eingekauft, die feige Sau, und ist zurück. Hallo Kühne.
Hallo, ich habe euch vermisst.
Das stimmt, wir dich aber nicht. So.
Ja, das dachte ich mir, aber ich dachte mir, okay, vielleicht muss man jetzt dazu sagen, ich habe den Podcast ohne mich noch nicht gehört. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es einfach nicht das Gleiche war wie mit mir. Ich behaupte es jetzt einfach.
Es war schon anders. Also wir hatten einen Gast, den wunderbaren, großartigen Etienne, der uns auch für die Wahl gestellt hat, welchen Film wir heute besprechen. Und die Wahl, ja, es war so ein bisschen Glück mit dabei oder Unglück, das kann man jetzt sehen, wie man will. Wir werden heute Poor Things besprechen. Mit wir meine ich nicht nur den Kühnen, wir haben sie schon gehört. Die Theresia ist auch wieder mit dabei. Hallo Theresia.
Hallo.
Und was wäre der Thekencast ohne Schuck? Genau, Thekencast ohne Schuck. Hallo Schuck.
Hi, freut mich dabei zu sein.
Hatte Etienne, als er den Film ausgewählt hat, musstet ihr da wieder wählen, hier zwischen 37.000 Filmen oder sowas? Oder?
Ja, ja, so ungefähr. Also wie würde der alte Herr bei Ihnen schon sagen, die Wahl war schlecht?
Oh, eine Frau, die Indiana Jones Zitate macht. Küsschen gehen raus.
Und sie ist exklusiv bei uns.
Nur hier.
Ja, ihr Lieben.
So. Ich hatte, als ich gehört habe, dass Etienne diesen Film ausgewählt hat, habe ich direkt gesagt, weil ich jetzt mit der Filmwahl dran bin, zur Info schon mal für euch, ihr könnt euch darauf freuen, es wird was richtig Stupides, Dummes, was ich auswähle. Freut euch drauf.
Im Namen von mir und einer anderen Person dieses Podcasts, nicht Schuck, sage ich vielen Dank.
Moment, wer bleibt denn da noch übrig?
Keine Ahnung. Aber gut, ihr Lieben, ja, wir besprechen Poor Things. Ich möchte hier auch anmerken, ich glaube, das ist eigentlich der falsche Podcast für so eine Art von Film, aber wir werden unser Möglichstes geben. Bevor wir aber jetzt über Poor Things, also über arme Dinger reden, die trotz allem noch einen Oscar bekommen haben, Glückwunsch dafür, reden wir erstmal über das, was wir arme Leute uns jetzt in die Kiemen binsen, nämlich um Alkohol. Ich weiß nicht, was es gibt bei den Kollegen, Kolleginnen, aber ich weiß zumindest, Theresia hat was vorbereitet, deswegen Theresia, starte mal. Womit verwöhnst du heute deinen Gaumen und deine Leber?
Klingt jetzt so mega hochtrabend, was ich jetzt da vorbereitet habe. Aber ich habe mir halt gedacht, da wir jetzt hier in die Hochkultur aufsteigen und jetzt hier sowas wie Poor Things besprechen, da kann ich nicht einfach nur ein Bier mir genehmigen, sondern ich habe Rotwein besorgt. Und deswegen versuche ich jetzt ohne großes Drama diese Rotweinflasche aufzumachen. Also ja, das ist ein spanischer Rotwein. Von daher, ich hoffe, man kann es jetzt auch einigermaßen hören. Oder auch nicht.
Ja.
Hey.
Das war schön.
Hey. Sehr gut.
Oh, genau, das Geräusch. Also deswegen gibt es jetzt einen leckeren, schönen Rotwein.
Schinschin, auf dich. Prost. Max, was gibt es bei dir?
Ich habe mich vom Film inspirieren lassen und habe zum einen das Hopperbräu Session IPA. Da ist ein Hühnerkopf drauf. Der okay, hat mich daran erinnert an den bellenden Hahn aus Poor Things. Und dann habe ich noch den Knut Hansen Gin Tonic, denn ich finde, der Kopf, der da vorne drauf ist, sieht aus wie eine Mischung aus Gott und Duncan. Und dementsprechend dachte ich mir, das ist auch sehr passend zu diesem Podcast. Ich beginne mit Knut Hansen und freue mich. Schmeckt nach Gin Tonic aus der Dose.
Überraschung.
Okay. Kühne, ich lasse dir die Wahl. Willst du zuerst oder ich zuerst?
Ich mache einfach zuerst. Ich habe mir natürlich auch was beigedacht. Unsere Hauptfigur heißt Bella. Baxter mit Nachnamen. Wir trinken Bier Ärger muss mein Bier ein Bier sein, was mit B anfängt. Und Therese, ich sehe, wie du gerade die Augen verdrehst. Es ist kein Brinkhoffs Nummer 1.
Nee, aber ich habe einen Verdacht, welches es ist.
Ja, ich hatte noch Becks zu Hause, jetzt zwei. Jetzt hab ich dann
einfach... Becks für Baxter. Sehr schlau.
Das ist viel schlauer. Stu, bitte schneid das so, dass ich gesagt habe, ich habe Becks für Baxter, bitte.
Nee.
Stu, jetzt schneid das so.
Nein.
So. Das ist sehr kompliziert, hat Stu erklärt.
Ja. Also, dann bin ich dran. Der Film heißt Poor Things, also armes Ding. Ich dachte mir, ich kann jetzt hier nicht mit irgendeinem so fancy hier Knut Hansen oder so um die Ecke kommen oder mit einem überteuren Beckspilz. Deswegen habe ich mir nur eine Flasche Bier gegönnt, nämlich ein Branick im komfortablen 1,5 Liter PET-Fläschchen.
Ah, die guten.
So. Die guten. Das sieht aus wie eine Flasche Olivenöl.
Ich sag mal so, das ist die Art von Bier, wenn man die an der Kasse bezahlt, werft die Kassiererin einem so einen vorwurfsvollen Blick vor, so ist es schon so schlimm geworden. So.
Mitleidig.
Ach ja, und ich gieße es in Cola, damit es auch noch was schmeckt. So.
Oh Gott.
So. Aber natürlich werde ich einen Schluck natürlich traditionell aus der Flasche so nehmen.
Mit Schraubverschluss. Also ich. Oh Gott.
Eine PET-Flasche dann einem Schraubverschluss und da Bier. Es ist ja furchtbar. Es ist ja wie Tetrapack, wie einer aus dem Tetrapack.
Ich sag mal so, ich verrate euch nicht, wie teuer dieses Bier ist, aber die Packung Gummibärchen war teurer, die ich mir dazu geholt habe.
Wir hatten damals, als wir einen Jungsurlaub gemacht haben in Bulgarien und alle jetzt zu. Noch. Ja, da hatten wir uns nämlich auch, weil das Bier am Strand so teuer war in den Strandbars, haben wir uns auch diese 1,5 Liter Flaschen geholt. Die haben wir dann auch bei uns in der Badewanne gesammelt. Wir haben die immer mit ins Hotelzimmer genommen und dort gesammelt. Ich glaube, nach 3 Tagen hatten wir 22 von diesen Flaschen oder sowas dann da drin.
Wo hat die überhaupt Pfand? Hat die überhaupt Pfand?
Ja, die hat Pfand.
Ja.
In Bulgarien nicht. Geil. In Bulgarien nicht und sie hat 1 Euro gekostet, glaube ich.
Es sollte eine extra Rubrik werden. Kühne erzählt von Bulgarien.
Oh, da sind mir Klamotten passiert. Apropos Bordell.
Apropos Klamotten.
Schön.
So, damit hätten wir es eigentlich vollbracht, was unseren Alkohol angeht. Kommen wir jetzt zum unangenehmen Teil des Podcasts. Vier Deppen reden über einen Film. Und der Film heißt
Über einen Kunstfilm.
Kam im März diesen Jahres in den deutschen Kinos, hat mehrere Oscars gewonnen, unter anderem für Emma Stone als Hauptdarstellerin. Und wenn ihr diesen Film gucken wollt, es gibt ihn im Heimkino auf zig Wegen. Ich glaube, einfachsten ist für euch, glaube ich, wenn ihr einfach Disney Plus nehmt, da ist er gerade zu finden. Und Christian Kühnemann lacht. Herr Kühnemann, ja, warum lachen Sie?
Ich muss ein bisschen lachen, weil ich mir dabei dachte, Max hatte noch irgendwann geschrieben, dass er sich für sehr, sehr teures Geld den Film bestellt hat. Max, sollten wir die Rubrik, wo kann man den Film schauen, vielleicht vorher machen? Also das.
kurzer Themenwechsel, wie war nie so aktuell, oder?
Ja, das ist richtig, aber du hast trotzdem den Film gekauft, obwohl du Disney Plus zu Hause hast.
Ich hab's versucht. Ja, ich habe ihn mir auf Blu-ray gekauft. Es begab sich, dass ich meine 2000. Blu-ray gekauft habe. Dementsprechend dachte ich mir, soll es was Gutes sein, also habe ich Poor Things gekauft. Bam. So.
Ich möchte auch gleich vorweg schicken. Es könnte sein, dass ich vielleicht jetzt gleich über den Film rede und ihn schlechter mache, als ich ihn finde. Ich habe Poor Things ja schon letztes Jahr sehen können, da war er für mich eines der Highlights. Ich finde halt nur, nichts gegen Etienne, bester Mann, Poor Things ist nicht gerade, wie ich finde, Thekenkastmaterial. Aber wir sind ja echte Männer und Theresia. Wir machen das jetzt.
Ich wurde hergelockt mit hier kann man Bier trinken und über coole Filme reden und jetzt muss ich über Poor Things reden.
Und du trinkst Wein. Also bitte.
Ich war auch ziemlich
überrascht.
Wir sind echte Männer und Theresia. Das ist geil.
Ich finde das nicht. Ich finde schon, dass man Poor Things in eine Reihe stellen kann wie das Brooklyn Massaker oder auch Phantomkommando. Ich finde, da ist gar nicht so viel Unterschied drin. Die Nuancen da drin entscheiden. Die starken Frauenfiguren in diesen Filmen.
Ich würde jetzt erstmal, bevor wir alle erzählen, wie wir ihn das erste Mal gesehen haben, wie wir ihn fanden, will ich ganz kurz sagen, ich will es jetzt nicht kaputt reden, wie Poor Things und Thekencast sich entwickeln kann.
An dieser Stelle möchte ich auch an eine weitere Ausgabe erinnern, wo wir auch sehr über starke Frauenfiguren gesprochen haben. Stu, die Punisher Warzone-Folge. Ich habe sie nicht vergessen. Und du hast letzte Mal, als ich nicht dabei war, natürlich, wurdest du wahrscheinlich nicht darauf angesprochen, dass diese Folge existiert. Wenn wir irgendwann mal Kommentare von euch Zuhörern bekommen, schreibt doch einfach bitte rein, veröffentlicht bitte Punisher Warzone. Stu.
Ja, das ist echt toll, dass es eh keiner hört. Von daher kannst du gerne betteln.
Ich sag ja immer noch, sie kommentieren es einfach nur nicht.
Jeder braucht zu ihrer Podcast braucht so ein Mysterium. Bei euch ist die Lost Episode.
Ja. Das ich war bei Lost Episode dabei. Ich weiß, dass es gut ist, dass sie verloren gegangen ist.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ja, deswegen würde
ich
nicht erinnern.
Ich erinnere mich auch noch an den Film. Warum die Folge für immer im Giftschrank bleibt.
Ja, ich muss aber ehrlicherweise sagen,
ich
komplett vergessen habe. Und jetzt muss ich den Schucki wirklich mal Danke sagen, weil ich hätte komplett vergessen, dass wir auch die kleine Kategorie haben. Wann haben wir den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damit auf uns? Und das Geile ist, dass quasi ich jetzt schon weiß, wie der Schucki den Film zum ersten Mal gesehen hat. Ich muss aber sagen, Poor Things als 2000. Blu-ray ist aber auch wirklich gut angelegt. Und ich finde, Poor Things gehört auch in jede gute Blu-ray-Sammlung. Also da muss man mal sagen, Respekt, Schucki, hast du gut gemacht. Trotz allem stelle ich dir die Frage als erster, Schucki, Poor Things, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Und vor allem, wie wirkte er damals, vor ungefähr einer Woche, auf dich?
Du lehnst dich gerade ganz schön weit aus dem Fenster. Denn das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe, war der 7. Oktober 2023. Ich habe den Film nämlich zusammen mit Etienne auf dem Züricher Filmfestival gesehen. Das ist so das einzige Mal. Das ist immer das einzige Mal im Jahr, wo ich Filme vorab sehen kann, weil ich gehöre zu keiner Redaktion oder was weiß ich was. Das heißt, jeden Film, den ich auf dem Züricher Filmfestival gesehen habe, muss ich immer betonen, ich habe ihn auf dem Züricher Filmfestival gesehen. Also, Poor Things war grandios und ich habe ihn sehr gefeiert und es war nachts und es war sehr lang und aber im Großen und Ganzen war ich durchgehend unterhalten und fand den anstrengend, aber fantastisch. Und ich muss sagen, ich habe ihn jetzt eben am 7. Oktober dieses Jahres ein zweites Mal gesehen, zusammen mit meiner Frau und das Urteil ist das gleiche. Hm? Anstrengend, aber fantastisch.
Frage. Ich war beim letzten Mal nicht dabei, aber dein guter Freund Etienne hat ein Spiel gemacht, wo dieser Film zufälligerweise gewählt worden ist. Ein Film, den du sehr, sehr gut findest, obwohl du ja hier in diesem Podcast-Format häufig mal über den einen oder anderen Film reden musst, den du vielleicht nicht ganz so optimal findest.
Wir nennen das auch gerne das Zuckerpunch-Phänomen.
Worauf willst du hinaus, Kühne? Worauf willst du hinaus? Etienne hat gemeint, er hat noch einen, er weiß nicht, ob der was für den Thekencast ist, aber ich fand ihn gut und er tut ihn einfach mal rein.
Theresia, einfach laufen
lassen. Okay, nee, ich wollte nur wissen, ob es Schiebung ist, aber ja, es ist scheinbar Schiebung gewesen. Gut.
Ist okay. Also Kühne, wenn du nicht in dem Podcast dabei bist, wo wir den besten Film besprechen, bist du selber schuld.
Ich wollte, ich musste aber Urlaub machen. Und ihr wolltet nicht warten.
Wir haben dich vermisst und trotzdem selbst schuld.
Deine letzten Worte berühren mein Herz. Trotz alledem klingt es nach Schiebung, aber wer weiß das heute schon. Hm? Wann habe ich Poor Things das erste Mal gesehen? Vor 2 Tagen. Wie wirkt der auf mich? Ich habe Fragen. Das hat sich sogar gereimt. Wie cool ist das denn?
Das wird so eine Folge werden, wo wir Kühne alles erklären müssen. Oh nee. Oh.
Ich glaube, wir werden ja gleich darauf eingehen, wie ich den Film in meiner Erstsichtung fand. Aber ich habe ihn tatsächlich vor 2 Tagen, glaube ich, dann auf Disney Plus übrigens gesehen.
Kurze Frage. Nicht, Max, hättest wusstest du ihn dass der jemals da gesehen, wenn du es nicht hätte tun müssen?
Jein. Also, ich mag Emma Stone. Als sie den Oscar bekommen hat, dachte ich, okay. Und ich dachte auch schon, dass ich was von dem Lanthimos gesehen habe. Es stellte sich heraus, habe ich nicht. Und das war immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich nicht daran interessiert war, aber ich glaube, es hätte ein bisschen gedauert, bis ich in der Stimmung gewesen wäre, mir diesen Film einfach mal so anzuschauen.
Okay. Es tut mir leid, aber dann die Vorstellung, wie du da stehst, so bei den Oscars und Emma Stone mit den Oscars und in der Einzelreaktion so, okay. Entschuldigung. Ja. Theresia.
Ich möchte die beiden auch nicht, ich kann es nicht nachvollziehen.
Hat die nicht auch für La La Land gewonnen? Weil ich glaube, ich habe La La Land nur deswegen gesehen. Dann habe ich den einfach so geguckt. Cool.
Oder ich glaube, dass sie ihn nicht gekriegt hat.
Hat sie nicht irgendwas für The Help bekommen? Ich meine, ich könnte das jetzt nachgucken, weil ich Google habe, aber ich bin ja nicht, bin jetzt faul. Naja. Theresia.
Publikum kann auch mal was machen.
Genau, ich auch. Theresia, du und Porfings.
Schreibt erstmal, dass ihr Punisher Warzone veröffentlicht haben wollt.
Also, ich habe Porfings das erste Mal auch gesehen, nachdem er irgendwann einmal auf Disney Plus verfügbar war. Ich weiß nicht mehr genau, ab wann das gewesen ist. Irgendwann im Frühjahr diesen Jahres. Und ich mag auch Emma Stone sehr gerne und habe aber schon immer, wo ich dieses Plakat gesehen habe, in die Kinos gedacht, das schaut sehr künstlerisch aus und war mir nicht sicher, ob der Film so wirklich mein Geschmack ist. Und ich habe den Film dann auch geschaut und ich saß dann auch da und also, wie gesagt, also die Schauspieler mag ich alle, die da mitspielen, aber ich fand den manchmal echt ein bisschen anstrengend und der war schon so viele künstlerische Effekte drin, dass ich mir gedacht habe, ja klar, jetzt wollen die zeigen, das kann ich auch noch und das machen wir auch noch und dann hier noch diese Perspektive und so weiter. Aber ich habe ihn mir auch geschaut und fand dann so, ich habe nicht ganz verstanden, warum der so gefeiert worden ist, aber ich fand den gut. Und ich habe den jetzt auch gestern mir jetzt nochmal ein zweites Mal angeschaut, ist so ein Refresh. Jetzt fand ich ihn zwar ein bisschen persönlicher mit dem Film, aber wahrscheinlich auch, weil ich wusste, was mich erwartet. Also ich fand ihn jetzt nicht besser, aber ich kam jetzt mehr mit der Story und mit der Art des Filmens mehr zurecht.
Gut. Max, wann hast du gesagt, hast du ihn gesehen?
7. Oktober 2023.
Verdammt! Ich habe ihn erst am 24. November gesehen, im letzten Jahr. Das ist eine Scheiße. Ich habe ihn im Kino geguckt. Ich bin ein großer Fan des Regisseurs Yorgos Lanthimos. Der macht meines Erachtens tolle Filme. Das sind keine Filme, die ich mir freiwilligerweise zum Schlafen gehen auf dem Tablet im Bett angucken möchte. Das sind schon Filme, auf die muss ich wirklich Lust haben und auf die muss ich im Kino gucken, weil da sich diese Filme für mich am besten entfalten. Aber ich bin großer Fan und Poor Things hat mich vom ersten Mal wirklich umgehauen. Ich fand den toll, ich fand den grandios, ich fand den famos, super. Jetzt bei der Zweitsichtung, auch weil da so ein bisschen Zwang drin war und ich einfach nicht gerne so sehr unter Zwang Filme gucke, will ich ehrlich sein, hat er jetzt bei mir einen halben Stern eingebüßt bei Letterboxd, aber er steht trotzdem immer noch bei 4 von 5 und das ist immer noch eine sehr, sehr, sehr gute Wertung. Ich würde nicht sagen, es ist mein Lieblings-Lanthimos, das bleibt, glaube ich, wirklich Dogtooth, weil der sich so für mich immer am meisten in meine Synapsen reingebrannt hat. Den werden wir hierbei nie besprechen. Nie. Oh, Max,
ich bin als nächstes mit der Filmwahl dran, oder?
Ich hab's, glaube ich, von dem Regisseur, also außer The Favorite habe ich sonst von dem Regisseur noch nichts gegeben. Favorite fand ich gut.
Ja.
Der hat Spaß gemacht.
Man muss auch sagen,
ich fühle mich jetzt echt schlecht, dass ich nichts von dem gesehen habe.
Ich rede mal hier direkt mit unserem zweiten Lanthimos-Experten, dem Max Schuck. Ich finde ja, es gibt so zwei Arten von Lanthimos-Filmen. Es gibt einmal so die eher so Richtung, also die sind alle weird, aber wenn er so in seinem griechischen Modus ist, also sowas wie Dogtooth oder von mir aus auch Killing of a Sacred Deer, ist das halt weit weniger massentauglich wie jetzt in The Favorite, den ich auch großartig finde. Und ich muss sagen, Poor Things, ich finde, er mutet dem Mainstream-Publikum schon einiges zu, was ich okay finde. Was sagst du zu dieser These, Herr Schuck?
Also, ich möchte sagen, ich habe The Favorite gesehen. Da habe ich weniger verstanden, was daran so grandios ist. Also, ich fand ihn okay, aber jetzt nicht so mega. Der Lobster hingegen hat mir vollkommen gefallen. Den ist mein Liebling von ihm. Und Killing of a Sacred Deer ist immer der Film, an den ich meine Frau erinnere, weil wir zusammen im Kino waren und sie nicht wusste, was passiert. Wo ich mir überdenke, ja, das war eine Zumutung und das war schön. Also, das ist so.
Du wusstest, wenn sie danach bei dir bleibt, ist es Liebe.
Ja.
Es ist ein hartes Stück Arbeit, auf jeden Fall. Und auch bei Poor Things ist es natürlich anstrengend und es ist herausfordernd und es ist sehr künstlerisch. Aber ich muss sagen, der Film hat auch Seiten, wo ich echt einfach beginne, laut schallend zu lachen. Und ich einfach wirklich auch da ganz viel Unterhaltendes dabei habe. Neben einer sehr, finde ich, eindrücklichen und eindeutigen Message, der Film transportiert. Und
da werden wir nochmal drüber sprechen müssen.
Und das finde ich eigentlich ziemlich großartig. Deswegen, das ist für mich eine wunderbare Mischung aus, ich sag mal, visueller Kunst, Message und Unterhaltung.
Ja. Aber Schuck, bevor du uns jetzt aufklärst, warum auch du mal davon geträumt hast, ein Baby zu boxen, erkläre uns doch mal bitte kurz, worum geht's eigentlich in Poor Things?
Also in Poor Things geht's darum, dass, das weiß man am Anfang nicht, aber das stellt sich im Verlauf des Filmes dann dar, dass eine junge Frau mit einem Kind im Bauch Selbstmord begeht und kurz vor dem sozusagen Exitus noch mit in dem Bereich, also im Moment der letzten Lebenszeichen oder so, der ja semi-verrückte Wissenschaftler Godwin, God, ich weiß leider den Namen nicht mehr.
Baxter,
ja genau. Dass er sich ihrer annimmt und die schwangere Tote insofern rettet, als dass er das Gehirn des Babys, das sie in sich trägt, in den Kopf der lebenden Mutter, also der toten Mutter einpflanzt und sie wieder zum Leben reanimiert. Und daraufhin ist sozusagen ein kindlicher Geist in einem ausgewachsenen Körper und der lernt die Welt kennen. Und er selber, also dieser Mr. Baxter, sieht das alles sehr experimentell und wissenschaftlich, aber die junge, ja, von Emma Stone gespielte
Bella.
Junge Dame Bella, genau, hat anscheinend einen gewissen Reiz auf die männlichen Wesen in ihrer Umgebung und begibt sich dann dem, ja, windigen Anwalt Duncan, wie heißt er, Witherdrop oder wie heißt er nochmal?
Wedderburn.
Wedderburn, genau. Begibt sich mit ihm auf eine Weltreise, wo sie sozusagen die Welt kennenlernt und Sex kennenlernt und die gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Und im Prinzip durch das kindliche Gehirn wird das alles schön dargestellt und demaskiert.
Vielen Dank. Das war wirklich sehr ausführlich und auch sehr richtig. Hast einen Fleißstern bekommen. Super. Kannst jetzt weiter deinen Gin Tonic trinken.
Kriege ich einen Aufkleber?
Okay. Ja, nach der Aufnahme kriegst du deinen Aufkleber.
Darf ich?
Ja, bitte. Kühne, was brennt dir auf dem Herzen?
Erstmal, ich bin erstaunt, wie gut ich in den Film reingefunden habe. Hab ich selber nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
Mir fehlte Ralf Richter, aber dann ging's.
Ich habe mich schon gefragt, wann jetzt irgendwann endlich mal das große Maschinengewehr. Aber nee, Spaß beiseite. Ich habe ja wirklich gedacht, als ich gehört habe, Poor Things ist die Wahl, habe ich ja gedacht, um Gottes Willen, warum, wieso, weshalb. Und ich glaube, Fans des Podcasts wissen, dass, ich sag mal, diese Art von Film nicht unbedingt das ist, was ich mir in meiner Freizeit regelmäßig anschaue. Ich würde mich da doch eher als leichteres oder einfacheres Gemüt bezeichnen. Und bin aber erstaunt darüber, wie gut ich in den Film reingefunden habe. Und ich glaube, wenn es die zweite Hälfte nicht gäbe, hätte ich wirklich gesagt, wow, was ein starker Film. Der zwar, da will ich auch Theresia gar nicht widersprechen, so viele, in meinen Augen auch sehr komische Entscheidungen trifft, wie dieser Film gemacht wird, aber es passt irgendwie. Diese komische Kameraeinstellung mit dieser Fischaugenoptik, ich habe am Anfang gedacht, wow, cool, ihr wollt zeigen, dass ihr auch so eine Kamera habt. Ich bin mir auch nicht sicher, wo jetzt der Mehrwert da drin war, aber es sah geil aus. Also ich muss sagen, sie haben es so insofern gut eingesetzt, dass ich sagen kann, es hat irgendwie eine Auswirkung auf diesen Film gehabt und hatte mich da auch tatsächlich nicht gestört. Und auch die Story, die ging relativ gut zu Gande und nach der ersten Hälfte dachte ich wirklich, ach ja gut, wenn die zweite Hälfte auch so verläuft, dann sind das angenehme 150 Minuten, die der Film läuft. Also ja.
Ich muss ja sagen, dass mir jetzt erst beim zweiten Mal ernsthaft aufgefallen ist, wie pervertiert eigentlich allein der Gedanke ist, dass man das Gehirn des Kindes in den toten Körper der Mutter einpflanzt.
Ja, zumal er den ja, er sagt ja auch irgendwann in dem Film, ich hätte sie auch reanimieren können, hatte ich aber keinen Bock drauf.
Ja, das ist halt dieser Experiment, ja, das ist halt, immer so schwierig. Also ich glaube, also wenn man so mal von dieser geschichtlichen Dings hingeht, wie halt Medizin zustande gekommen ist, man hat früher einfach irgendwas ausprobiert. Gut, jetzt der Gedanke, Gehirne zu transportieren, ist schon sehr speziell. Aber ich glaube, viel wurde halt entwickelt in der Medizin halt einfach mit, ich probiere das mal aus. Ja, ist schon sehr schräg. Also ich meine, anscheinend hat er das ja von seinem Vater mitgekriegt, weil der Vater ja an ihm auch immer irgendwelche speziellen Experimente ausgeführt hat, was ich auch sehr komisch fand, weil dieses, was mich auch sehr verstört hat in dem Film und weil ich auch nicht wusste, wieso das da ist, ist dieses, seine Verdauungsgedöns und dass der da immer dann diese komische Kugel ausstößt. Und ich habe mir gedacht, okay, was soll mir das jetzt bitte schön sagen?
Das war einfach großartig.
Ja, ja. Also Willem Dafoe ist, glaube ich, eh die Rolle. Wie gesagt, er da als Dr. Frankenstein. Ach nee, er heißt ja anders in dem Film. aber das war ein Wichser, der Typ. Ich fand den richtig scheiße.
Wer ist der Vater?
Ja, sicher.
Godwin. Godwin, der Vater von Godwin, ja.
Nee, der Godwin selber
auch.
Weil am Anfang macht er eben so diesen Eindruck, ja, okay, er hat sie wiederbelebt, er möchte mit ihr, oder er sieht sie als Tochter an. Zwischendurch kommen solche Sätze wie, ja, ich muss andere finden, die sie anfassen, weil ich bin kastrat. Was für mich sagt, okay, ich würde also gerne mit dieser Person, die ich als meine Tochter ansehe, schlafen. Schwierig. Oder auch eben genau das hier, ich hätte sie retten können, aber ich habe mir lieber gedacht, ich nehme das Gehirn von dem Fötus und setze ihr den ein. Er wird dargestellt, auch zum Schluss, er schläft dann in aller Ruhe ein und alle sagen irgendwie, oh ja, oh, du warst so einen guten. Nee, du warst ein Arschloch. Und habe ich jetzt diesen Film falsch gedeutet? Also sehe ich jetzt diese tiefere Ebene nicht, was diese Figur mir sagen soll? Oder ist es einfach ein pervertierter Psycho?
Er hat halt einfach seine Sicht auf die Welt und ich glaube dadurch, dass er ja, wie wir
hatte auch Mängel erfahren, auf.
Wirklich von seinem Vater auch übel mitgespielt worden ist. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich habe den tatsächlich für das, was ihm möglich ist, als dann doch sehr liebenswürdig wahrgenommen. Natürlich ist der total schräg und ich bin froh, dass es nicht mein Vater ist, ja, aber ich habe es immer so gedeutet, dafür, was ihm wahrscheinlich selbst in seinem eigenen Leben widerfahren ist, bemüht er sich, so gut es geht, nach seinen Kräften, wie es ihm möglich ist, halt sich um Bella zu kümmern. Also ich möchte jetzt ihm nicht die Vater des Jahres-Medaille verleihen, die geht an Max Schuck natürlich, aber ich fand schon den, ja, liebenswert ist jetzt übertrieben, aber
er
ich fand
es halt
ganz
schlafen.
Geil, dass irgendwie fast jede Figur in diesem Film so ambivalent hat. Oder ist. Ja,
es ist halt so zweischneidig. Einerseits habe ich ihm schon auch abgenommen, dass er sie vor der Welt beschützen will und halt irgendwie nett und lieb zu ihr sein soll, aber andererseits war schon der Gedanke da, er wohnt jetzt nur nicht seiner Tochter bei, weil er es nicht kann, weil er es anatomisch irgendwie nicht mehr hinkriegt und andererseits wollte sie halt quasi nicht nur beschützen, sondern einfach auch einsperren. Also er wollte halt nicht, dass sie halt die Welt kennenlernt, sondern immer nur bei ihm ist. Also es ist wirklich so, ich muss es auch nicht, soll ich ihn jetzt gern haben oder soll ich ihn dafür irgendwie verachten, dass er das so handelt?
Also ich finde, er ist halt die überzeichnete, personifizierte wissenschaftliche Neugier, die quasi, egal was sozusagen, was wir für gut und richtig, für moralisch oder amoralisch halten, er macht halt einfach, was er für interessant hält oder was er für erstrebenswert, was man so herausfinden könnte. Und das wird ja ein bisschen begründet mit der Art und Weise, wie der Vater auch mit ihm umgegangen ist, den er selber einfach nur als unkonventionell erachtet, aber halt als auch großen Wissenschaftler. Und er selber verbietet sich ja die ganze Zeit eigentlich jegliche Gefühle, sondern will das alles irgendwie nur wissenschaftlich angehen. Dadurch finde ich, für mich ist er nicht so, dass ich mir denke, er ist ein Arschloch. Und ich muss auch ehrlich sagen, er steht auch nicht wirklich im Vordergrund. Für mich ist er eher Mittel zum Zweck, dass wir Bella haben und unsere Freude an Bella und wie sie die Welt erfährt und kennenlernt. Und für mich ist der Baxter fast ein bisschen im Hintergrund. Und es wird so ein bisschen abgerundet, dass er dann eben einschläft, weil sie selber sozusagen zu ihm zurückfindet. Mai, okay. Ich verstehe, wenn du den als Arschloch bezeichnest, ist okay, kann man so sehen. Aber ich hatte nie meine Reibungspunkte mit ihm in dem Film.
Und hier kommen wir zum zweiten Punkt, den du gerade angesprochen hast, der mir so ein bisschen übel aufgestoßen ist. Du sagst, wir lernen Bella kennen und wie sie die Welt kennenlernt. Und das hätte ich als wirklich das hätte ich interessant gefunden, wenn ich sie 2 Stunden dabei begleite, wie sie die Welt kennenlernt. Aber am Ende des Tages lernt sie nicht die Welt kennen. Bella lernt nur ihre eigene Sexualität kennen, was mir ab einem gewissen Moment irgendwann einfach auf den Sack ging. Und versteht mich nicht falsch. Emma Stone freizügig zu sehen, finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Aber eben, dass die, ich lerne eben nicht durch ihre kindlichen Augen die Welt kennen oder die gezeigte Welt, sondern ich lerne nur kennen, was bedeutet Sex? Was bedeutet Sex für mich? Was bedeutet Sex mit mir, in der ganzen Umgebung, in der ich mich gerade befinde? Aber die Welt lerne ich nicht kennen. Ich lerne ausschließlich Bellas Sexualität kennen, was mir einfach für 144 oder 150 Minuten am Ende des Tages vielleicht doch ein kleinen Schnüff zu wenig ist, oder?
Also ich finde nicht, dass man sagen kann, dass man nur ihre Sexualität kennenlernt, weil man erlebt sie auch, wie sie Lust einfach erfährt. Und Lust muss jetzt nicht nur Sex sein, sondern auch, wie sie isst und Musik erfährt und tanzen will auch dann eigentlich sozusagen das sich weiterbilden und Literatur zu lesen, den Austausch mit anderen Menschen, die sozusagen nicht nur sie sozusagen als kleines Anhängsel mitnehmen wollen, wie es der Duncan macht. Also im Gegenteil, ich finde eigentlich, das ist etwas, was sozusagen am meisten vielleicht visualisiert wird, der Sex und auch das, was sie da sozusagen erfährt und wie toll sie das findet und was weiß ich was. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das das Einzige ist und ich finde es auch ganz schwierig, das darauf zu reduzieren. Es macht halt einen Punkt aus und ganz ehrlich, wenn du sozusagen am Anfang so einfach denkst, wie, was macht mir am meisten Spaß und die Selbstbefriedigung macht mir am meisten Spaß und warum machen wir das nicht eigentlich jeden Tag die ganze Zeit konsequent, dann ist das etwas, ja, das muss man erstmal sozusagen beantworten oder überlegen, warum eigentlich nicht. Also von daher, ich finde das, sehr spannend eigentlich, die Fragen, die sie damit so ein Stück weit aufwirft und inwiefern sozusagen Gesellschaft auf Sex den Einfluss hat, den sie hat und was das mit jemandem macht, der diese ganzen Regeln alle sozusagen nicht kennt und der sich dem erstmal nicht unterwirft.
Sie ist ja auch...
Ganz kurz nur, bevor die anderen antworten, ich möchte auch nicht sagen, dass das andere nicht gezeigt wird. Aber es hat für mich gar kein Hauptaugenmerk. Gerade diese Szene, wo sie dann auf einmal da sitzt und isst zum Beispiel dieses Steak, finde ich richtig schön. Oder auch später dann eben diese Idee zu sagen, ich habe jetzt eben so viel Sex gehabt und so viel erlebt, ich möchte nun mich dem Studium widmen oder so. Das finde ich ganz interessante Thema, aber ich hätte davon gerne mehr gehabt. Das wollte ich nur damit sagen. Mhm. Sag nicht, dass der Film das nicht beleuchtet. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Klemmi Kühne. Ich finde halt, dass Bella von Beginn an was sehr Triebgesteuertes hat. Und ja, diese sexuelle Komponente ist massiv in dem Film. Also wirklich sehr massiv. Aber ich denke mir halt immer, es gibt halt Leute, Anwesende komplett ausgeschlossen, für die ist halt Sexualität was sehr Wichtiges, was sehr, wie gesagt, was sehr Treibendes, was sehr Instinktives. Und dazu gehört eben auch diese Bella. Es wird schon viel geschnackselt in dem Film. Das stimmt. Das kann man so sagen. Aber ich fand das nie störend. Und vor allem, es machte für mich auch immer Sinn, weil ich immer, diese Scheißfliege hier, es machte für mich auch immer Sinn, weil ich immer das Gefühl hatte, dass halt Bella auch immer auf der Suche nach irgendwas war, aber sie wusste selbst nicht genau, was es ist. Und es fühlt sich ja einmal auch wirklich durch die ganze Welt. Und wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dieser Kritikpunkt, aber bei mir fällt er halt ehrlicherweise kaum ins Gewicht. So, Theresa will was sagen.
Naja, ich würde nur sagen, also man muss ja auch immer bedenken, dass Bella ja jetzt im Grunde auch das Kind das Gehirn eines Kindes hat. Und ich weiß ja, als Kind, wenn man dann irgendwas lieb gewonnen hat, wie, boah, cool, Chips schmecken gut oder Eis schmeckt gut, ich will mehr davon haben. Und wahrscheinlich halt einfach immer zu viel. Und deswegen hat die da dann immer, wenn die halt irgendwas gefunden hat, was sie halt gut findet, egal ob das jetzt dann irgendwie was zu essen ist oder eben in dem Fall die Sexualität, will die halt immer mehr davon haben. Also weil man halt als Kind quasi so unersättlich ist in der Hinsicht. Und es wird schon ein starker Fokus drauf gelegt, aber ich fand es halt wirklich auch schön, dass die halt, wo sie dann so diese Reise unternimmt, halt wirklich auch noch andere Sachen kennenlernt, eben wo sie dann sagt, ja, da will ich mehr dazu erfahren oder ich will mich jetzt in irgendwelche Themen einlesen. Da war sie zwar immer noch so bisschen kindlich und dann naiv und einfach so vorlaut, sag ich jetzt einmal, also ohne halt drüber nachzudenken, was man halt spricht, aber es ist ja auch wieder so, Kindermund tut Wahrheit kund, muss man auch immer bedenken, dass die halt immer noch das Gehirn von ihrem Fötus in sich hat aber man sieht schon, also im Vergleich zum Anfang, dann zum Ende, sieht man schon quasi die gereifte, erwachsene Frau dann in dem Film. Also das ist dann schon eine 180-Grad-Wendung, finde ich.
Ja, ja. Also ich denke, wenn ich mit 4 Jahren schon wüsste, wie toll oder nie gewesen wäre, boah, ich hätte ja gar nicht mehr die Finger auf mir gelassen. Aber Max will auch was sagen.
Zumal sie ja den Körper einer Erwachsenen hat. Das ist ja gerade der große Unterschied. Mhm. Zwei Punkte, die ich dazu sagen will. Das eine ist, ich habe mal einen schönen Artikel gelesen. Das ist jetzt sehr provokativ und das ist jetzt absichtlich so formuliert. Aber ich habe mal einen schönen Artikel gelesen über eine Frau, die, keine Ahnung, irgendwie Kamasutra, was weiß ich, was lehrt. Und die darüber dann sozusagen gesprochen hat, dass eine Frau eigentlich sozusagen 13 verschiedene Liebhaber haben könnte. So, was die sexuelle Ausleben ihrer Sexualität betrifft. So. Und ich fand das ganz spannend, weil man sozusagen in dem Film ja so ein bisschen auch erlebt, wie sie quasi immer wieder Lust hat, Lust empfindet und das dann auch machen will. Und es dann am Ende begrenzt ist durch ihren einen Liebhaber, durch den Duncan, der sich schon als großer Liebhaber sieht, aber einfach sozusagen nicht so häufig Sex haben kann, wie sie es will, weil es durch ihn sozusagen eigentlich beschränkt ist, sich so auszuleben. Und was das doch eigentlich über die Gesellschaft verrät, wenn man überlegt, dass sozusagen die Männer, die sozusagen nicht so häufig können, in Anführungszeichen, wie es jetzt in diesem Film dargestellt ist, vielleicht dadurch sich das ganze Sexleben von uns allen eigentlich ein Leben lang so bestimmt wird. Und wenn es sozusagen Frauen bestimmt wäre, vielleicht ganz anders wäre. Also wir leben ja in einem Patriarchat, wir leben in einer Welt, wo sozusagen das so schon immer irgendwie bestimmt ist. Und ich finde, der Film zeigt sozusagen andersrum auf, wie es vielleicht wäre, wenn es andersrum bestimmt wäre. Ist jetzt ein ganz provokativer Gedanke.
Stell dir mal vor, die Frauen wären alle so wie Bella in dem Film, da wären die Männer würden durchdrehen.
Ja, natürlich, ja. Genau. Aber das ist ja das Witzige, weil sie ja sozusagen dargestellt wird als die absolut Unreglementierte. So, und ich fand den Gedanken total
witzig. Gedanke,
und das zweite noch kurz zum Thema Sex. Ich finde, in Filmen konsequent wird Sex zu wenig dargestellt, weil es tabuisiert ist. Und dementsprechend wird es auch in Filmen einfach nie als Thema oder als Ding. Also die Filme hören immer auf, am nächsten Morgen wacht sie im BH und bekleidet unter der Decke auf. Das, finde ich, ist so konsequent verlogen und von Hollywood dargestellt, das ist falsch. Und dementsprechend finde ich jeden Film, der ein bisschen freizügiger ist, immer sehr erfrischend, weil das sozusagen ein bisschen wegkommt von dieser Tabuisierung, was tagtäglich passiert, sonst gäbe es nicht so viele Milliarden Menschen.
Das erklärt auch, warum Max gerade der Einzige ist, der nichts anhat.
Du, wir haben gesagt, wir werden das nicht thematisieren im Verlauf des Podcasts, ja. Das mache ich nur für euch drei.
Es tut mir leid.
So. Kühne, also, was du sagst mit Sex innerhalb von Filmen, dass es irgendwie ein Tabuthema ist, dass es gar nicht, dass es irgendwie nicht mehr vorkommt, bin ich voll und ganz bei dir. Aber dein Gedankenspiel oder dein spannender Gedanke, den finde ich ja richtig furchtbar. Jetzt, also das bedeutet also, um sich sexuell auszuleben, darf ich gar nicht monogam leben?
So, was? Monogames Leben, Spießer?
Nein, nein!
Das hast du gerade eben gesagt. Nein, du hast gerade eben gesagt, dass wenn ich mich auf eine Person fokussiere, dass ich dann eben nicht eben das herausfinde. Und das halte ich für Quatsch.
Nein, das habe ich nie behauptet. Doch, ich habe nur gesagt,
dass sie 13 Liebhaber haben könnte.
Ja, genau.
Oder
das,
sollte.
Das ist die Nein, also was sozusagen, ich sag mal, vielleicht das Verlangen oder den sexuellen Akt oder was weiß ich, wie du es beschreiben willst, vielleicht potenziell mehr möglich wäre, als es vielleicht dem Mann möglich ist.
Ich glaube schon, dass sie das.
Das kann ja sein. Und dann haben wir eine Gesellschaft, die ein Stück weit darauf aufgebaut ist, den sexuellen Fantasien eines Mannes zu entsprechen, wenn wir uns umschauen. Und dementsprechend könnte es sein, dass es andersrum, wenn es nach einem anderen Fokus gehen würde, vielleicht die Welt sich ein bisschen anders entwickelt hätte. Damit will ich überhaupt gar nicht sagen, dass es schlimm wäre, irgendwie monogam zu leben, Kollege. Das habe ich in keinster Weise gesagt.
Ja, ja, okay. Die Aufnahme geht dann auf jeden Fall an Max' Frau raus.
Ich muss nur so lachen, weil du bist schon so mehr Fan vom Thema, der schon so dessen sitzt und irgendwelche Zeitschriften durchblättert.
Nee, wirklich, mit Kühn und Max über Sex zu reden, das war immer mein Traum.
Nein, aber ganz ehrlich, aber das finde ich eben das Spannende, dass auch so ein Film dann im TKS eben sowas aufwerfen kann. Und ich finde das super. Von daher, bis jetzt, Film war wunderbar.
Oh Gott.
Also, bei Perfect ist es halt einfach so, ich finde den Film wirklich gut. Bei der Zweitsichtung verlieren Filme bei mir einfach meistens immer, weil ich halt weiß, was passiert. Das macht immer so die Spannungskomponente halt weg. Aber was halt geblieben ist, ey, der Film sieht ja einfach arschgeil aus. Der ist super inszeniert, der hat einen super Score, der hat eine super Kameraarbeit, der ist super montiert. Diese Welt, das ist wirklich famos gestaltet. Also alleine aus einem ästhetischen Bedürfnis könnte ich mir diesen Film Minimum einmal im Jahr angucken. Ganz klar.
Ich glaube gar nicht, dass auch meine, also die Bewertung bei mir, die fällt auch relativ okay aus. Ich hab wirklich ein paar Kritikpunkte, aber das hat nichts mit der Inszenierung zu tun, weil die ist wirklich toll. Und komischerweise, was Luz Theresia, die hier gesagt hat, mit dieser Blase, die er da, die Gott da rauspackt, ich fand die Idee ganz interessant mit den ganzen Maschinen dahinter und hätte sogar mehr gerne darüber erfahren, weil es ja eigentlich in der Vergangenheit spielt, aber so ein bisschen mit diesen Steampunk-Elementen so zumindest so ein bisschen spielt. Also, du hast vollkommen recht, kameramäßig und von der Ausstattung her, von den Bildern her und auch von der Machart her gibt es relativ wenig daran zu bemängeln. Ich glaube, was man wirklich bemängeln kann, sind die Themen. Und ja.
Die was?
Die Themen, die der Film behandelt.
Daran kann man was bemängeln.
Ja, da komme ich gleich zu. Aber Stu hat gerade das Thema mit Ästhetik aufgemacht. Da will ich jetzt noch nicht reingrätschen.
Bitte was?
Nein, bitte, bitte.
Man kann die
bitte,
Themen bitte, bemängeln.
Nein, das, die Arena gehört euch beiden.
Ey, sorry.
Haut rein.
Sorry.
Also ganz kurz, man kann sagen, ein gemalter Hintergrund finde ich hässlich. Ich will was Originales haben. Das kann man sagen. Aber doch nicht die Themen.
Ich störe mich an der Bordellsequenz. Und da störe ich mich massiv dran.
Ja, und das verstehe ich. Das verstehe ich, wenn man es darauf zusammenfassen will. Aber der Film ist viel mehr als die Bordellsequenz.
Nee, du interpretierst nur irgendwas in den Film rein, was der Film dir überhaupt nicht sagt. Man findet alle möglichen Punkte da drin.
Dann sag du mir doch mal, was der Film mir sagt.
Der Film geht gar nicht darauf ein, dass es vielleicht gar nicht so cool ist, in dem Bordell zu arbeiten. Dass es vielleicht gar nicht so cool ist.
Das war alles super, das fanden die alle gut da. Die haben sich immer gefreut, wenn der Schlachter kommt, der so stinkt. War geil, haben die sich alle gefreut.
Sie
danach
gab's
kein Tee oder Schokolade. Nee, fanden die richtig gut.
Nix. Das Ding war, gerade in dieser Bordellsequenz, fand ich einfach, dass die Aussagen von Stone oder von Bella in dem Fall eher fragwürdig waren. Dieses, ach ja, mir macht das Spaß und ich kann auch Geld verdienen. Juhe, juhe, mein Traum wird wahr. Mein Traum wird wahr, hat sie nicht gesagt.
Aber ich meine, es kann doch wirklich so sein, dass es Menschen gibt, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die damit als Sexarbeiter, Sexarbeiterin ihr Geld
vollkommen
verdienen
richtig.
Und damit glücklich sind. Das ist ja absolut
vollkommen
okay.
Richtig. Es gibt auch bestimmt Masochisten.
Aber ich glaube, das ist wirklich die Minderheit. Also das glaube ich, also würde ich jetzt mal behaupten, ich kenne mich jetzt in dem Thema nicht aus, würde ich mal behaupten, dass es die Minderheit ist, die sagt, ich mache den Job gerne.
Es gibt bestimmt auch Masochisten, die sagen, ach, was ich bei Hostel sehe, finde ich super. Geil, eine Bohrmaschine ins Bein. Aber dieser Prozentsatz ist so klein, ich finde, dass gerade diese Bordellsequenz mir etwas aufzeigt, dieses, ja warum, Geld und Spaß, total super. Wenn sie aus diesem Bordell rausgegangen wäre, weil sie eben beispielsweise sexuelle Gewalt erlebt oder ähnliches und sagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, ich bleibe hier nicht mehr in Paris oder sowas. Aber für mich ist einfach diese Aussage dessen, sie ist so emanzipiert, sie kann ja entscheiden, wie sie das macht. Und sie stellt sich ja da so hin. Und sie sucht, also sie hat sich auch nicht mal die Freier ausgesucht. Das ist ja nicht mal so, dass sie so weit war und sagen konnte, den würde ich gerne nehmen und den nicht. Sondern am Ende war sie eine von vielen, die da stand, die wegen ihrer Art und Weise, wie sie auftrat, am häufigsten gewählt worden ist. Und da war alles super. Und
ja gut, aber aus ihrer Perspektive war es so, sie hat jetzt zwei Sachen verbunden, sie ging halt in eine rationale Art hinzu. Sie konnte das eine verbinden, was sie gerne machte und konnte damit auch noch Geld verdienen, weil Geld haben sie ja gebraucht, nachdem sie da in Paris gestrandet sind.
So fangen bestimmt also die meisten Sexarbeiterinnen auch an.
Pragmatisch gesehen in dem Zuge.
Mit dem Gedanken fangen bestimmt die meisten Sexarbeiterinnen genauso an.
Ja.
Das ist der Gedanke. Ja. Ach warum, ich finde es ganz cool und ich kriege ja noch Geld dafür. So.
Ja.
Und ich bin also mir sicher, dass die Geschichte der meisten...
Bordell ja schon mal logisch.
Wie bitte?
Insofern der Schritt ins Bordell ja dann eigentlich logisch, gerade wenn es auch so dann schon häufiger vorkommt, wenn du das so interpretierst. Also worauf ich hinaus will ist, man kann sagen, wenn man den Film so zusammenfasst, eine Frau, die sozusagen ihren emanzipatorischen Weg geht, landet am Ende im Bordell, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Da bin ich voll bei dir.
Nee, ich sag nicht, dass sie da landet. Sie hat sich freiwillig dazu entschieden, genau das zu tun. Und weil du sagtest, der Weg dahin, dass eine Frau, die eben diese Sexualität hat, automatisch da landet. Falsch. Dass sie sich dafür entscheidet, ist eine Sache. Und diese Idee finde ich gar nicht so verkehrt, zu sagen, vielleicht, eben auch was Theresa sagte, vielleicht gibt es eben die Frauen, die sagen, das ist etwas, mir macht das Spaß, vielleicht bin ich sogar Nymphoman oder ähnliches, und wenn ich damit noch Geld machen kann, umso besser. So. Und ich sage auch gar nicht, dass jede Frau direkt irgendwo mit sexueller Gewalt oder sowas konfrontiert werden muss. Aber mir ist diese ganze Sequenz so ein bisschen zu sehr mit dieser Blümchenbrille aufgedreht. Das ist so, ach ja, und ach, wenn da jetzt einer ist, der mir nicht gefällt oder der so ein bisschen komisch ist, dann sitzt sie das einfach aus, weil ich bin ja auch noch gar nicht ganz so weit im Kopf. Nee, sorry, ich finde diese Bordellsequenz, die hat mir da alles so ein bisschen weggenommen, ich weiß nicht.
Nee, stimmt, also die Schattenseiten, die fehlen da heute dann definitiv. Komplett. Und du hast ja dann wirklich...
Die gibt's nicht.
Ja, der ganze Film ist ja so aufgebaut. Das ist ja schon eine Märchenwelt, in der wir da sind. Das ist ja kein Abbild der Realität. Aber Max will was Intelligentes sagen.
Also, Moment. Nein, also ich finde, was man ganz klar erfährt, ist ein wirtschaftlicher Druck. Sie ist in Paris, sie hat kein Geld. Sie sagt, ich muss irgendwie Geld verdienen. Ach ja, hier kann ich Geld verdienen, indem ich Sex habe. Also der wirtschaftliche Druck, der ist schon mal da. Das muss man mal sagen. Das ist die eine Sache.
Begreift Bella, die andere dass sie diesen ist, wirtschaftlichen Druck ja? hat?
Bitte?
Und dieses Gefühl hatte ich nicht. Sie begreift auch gar nicht, dass sie diesen Druck hat, weil sie sich ja auch dafür entschieden hat, das Geld vorher einfach abzugeben. Sie ist im Kopf gar nicht so weit, um zu begreifen, fuck, wenn ich jetzt nicht in diesem Bordell arbeite, werde ich sehr wahrscheinlich kein Geld verdienen und deswegen sterben. Das begreift diese Figur nicht. Zumindest wird mir nicht klar gemacht, dass diese Figur genauso denkt.
Aber das widerspricht sich ja nicht. Es widerspricht sich ja nicht, dass sie sozusagen das nicht checkt, sagt, ich verschenke jetzt Geld und dann, ach, jetzt brauche ich ja doch Geld, jetzt gehe ich halt sozusagen ins Bordell. Das widerspricht sich ja nicht. Also das ist ja okay. Das ist ja sozusagen trotzdem ihre Schlussfolgerung, so kann ich Geld verdienen. Dann ist es so, natürlich ist sie dort und erlebt das erstmal jetzt nicht gleich mit einer Gewalterfahrung. Klar, da könnte man sagen, natürlich gibt es auch sozusagen die Freier, die Gewalt anwenden. Und das gab es in der Zeit bestimmt auch. Und es gibt aber auch durchaus die Szenen, in denen es sozusagen dargestellt wird, dass ein Ekel empfunden wird von dem, was die Frauen da machen müssen. Nicht umsonst geht es um die Debatte, Freier, wie sie riechen, etc. Ja, also dieses Thema wird ja trotzdem ein Stück weit angesprochen. Klar, man könnte sagen, man würde eigentlich gerne sozusagen viel mehr Gewalt sehen oder was weiß ich, aber das ist ja der Punkt, das wird eigentlich auch im Gespräch zwischen ihr und der, die Bordellbesitzerin, mit der wird ja klar, dass die ja eigentlich ihr ganz klar sagt, es kommen Männer, die hierher kommen, die es genießen, dass dies dir nicht gefällt. Das wird auch zum Thema gemacht. Und ich finde, dass sie quasi ein Stück weit ihren Mittelweg sucht zwischen, sie muss das Geld sozusagen dort verdienen, weil ihr sonst ja auch Gewalt angetan wird von der Ding. Das ist alles nicht so explizit, da gebe ich dir recht, das gebe ich dir, okay. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass sie ja eigentlich dieses ganze Modell darstellt und in Frage stellt. Sie macht zwar mit, aber das heißt ja nicht, dass sie es sozusagen gut findet, sondern sie versucht, ihren eigenen Weg zu lösen. Und was wir bei Bella von Anfang an erleben, ist, dass sie eigentlich es alles sehr wenig emotionalisiert, egal was passiert. Sie geht an alles analytisch heran. Sowohl an ihre Beziehung zu Duncan, sowohl an andere Interaktionen zwischen Menschen. Sie ist immer eigentlich so, dass sie eher das wie ihr Vater, also wie Gott sozusagen das versucht, aus einer wissenschaftlichen Beziehung zu analysieren, statt sozusagen emotional sich irgendwie da sozusagen hinzugeben. Das macht sie eigentlich nie. Das ist das Einzige, was sozusagen ein bisschen zu kurz kommt, dass eigentlich ein kindliches Gehirn eigentlich viel mehr über die Emotionen arbeiten würde. Das vermisse ich so ein bisschen, dieses, ich sag mal, trotzige, tränenreiche, brüllende, schreiende,
sie ist mehr ein Roboter,
was man von Kindern eigentlich kennt, was da wenig vorkommt.
Ja, wurde auch nur immer kurz angedeutet so am Anfang, wenn die da halt irgendwie draußen sein wollte und die anderen beiden es ihr verboten haben. Also man merkt schon, sie trifft halt die Entscheidungen und auch dann später die Entscheidung da, wo sie vor dem Altar steht und dann sagt, nö, ich mache jetzt doch was anders. Das macht die, glaube ich, wirklich so aus Interesse. So, ich hätte jetzt hier die Chance, das zu tun, aber mich interessiert jetzt diese Seite noch zu erforschen oder zu
wie so ist man General.
Ja, genau.
Ja, ja, voll. So ist es. So ist es. Also das zieht sich durch den ganzen Film. Es ist nicht so, dass wir jemanden haben, der sozusagen da irgendwie hinkommt und emotional aufgelöst ist und in Panik und weiß nicht, was sie in Paris tun soll und deswegen da anschafft und leidet, sondern da geht eine Frau hin und sagt, also ich sage ja nicht, dass das eine reelle Frau ist. Ich sage ja nicht, dass das irgendwie etwas ist, was in unserer Welt so stattfinden würde. Überhaupt nicht. Sondern sie geht dahin und offenbart im Prinzip einen männlichen Machtapparat. Und der wird im Bordell, finde ich, gut dargestellt. Und der wird auch auf der Bootsfahrt dargestellt und der wird zu Hause dargestellt. Und
findest du, dass im Bordell ein männlicher Machtautomat gezeigt wird, weil die Männer, die dort
Apparat.
Sind?
Der gesamte Film geht, es geht im gesamten Film um Macht. Es geht die ganze Zeit um Macht, die auf sie ausgeübt wird und die sie in Frage stellt. Egal, wo sie ist. Sogar, also sie dass sie in einem Bordell ist. Sogar, wenn sie in einem Bordell ist, wo Männer über sie Macht haben für Geld und das machen, weil es ihr nicht gefällt, sogar das stellt sie in Frage.
Aber das ist ja meine Frage. Hattest du eher das Gefühl, dass die Männer, die im Bordell sind, eben den Machtapparat verkörpern? Weil ich eben gar nicht die... Ich fand da eigentlich eher, dass die Männer diejenigen waren, die eher in dieser Rolle waren, wo die so eher schüchtern wirkten, eher unsicher wirkten oder sowas. Also
ja, aber weil sie sich so nicht wie eine Frau in dieser Zeit verhält. Weil sie eben alles so ganz analytisch angeht und dann mal ganz klarstellt, ist das jetzt, entweder ich heirate dich oder du bringst mich um? Das ist so entlarvend, das ist so perfekt auf den Punkt gebracht, was diese Männer denken, was sie tun dürften und könnten. Das ist, also, come on, das ist doch, besser demaskieren kannst du es nicht.
Darüber muss ich jetzt nachdenken.
Na, ist ja gut. Also,
ich habe schon das Gefühl gehabt, dass jetzt sie da, wo sie im Bordell war, zumindest aus ihrem Blickwinkel. Und ja, man muss immer dazu sagen, das ist eine fiktive Geschichte. Ich glaube, die Realität, also man darf jetzt die Realität nicht mit dem vergleichen, was in dem Film gezeigt wird. Und dass es in der Realität weitaus schlimmer und nicht so ist, wie es in dem Film. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass in dem Film eher sie diejenige war. Also auch in diesen Szenen, wo sie im Bordell war, dass sie wusste, was sie macht und dass eher so die Männer, die waren, die heute halt bei ihr so, also jetzt nicht so Kreuze gekrochen sind, aber dass die Männer heute halt so die waren, die heute halt von ihr so der eine, der wo dann rumgelaufen ist wie ein Krebs, weil das irgendwie wahrscheinlich cool fand oder toll fand oder so. Das war ja dann immer, also da fand ich schon, hat sie eher so die Machtposition inne gehabt und nicht die Männer.
Auch in der Sequenz später, als sie eben sagt, ich möchte jetzt heiraten, die stehen dann dort und dann sagt sie aber ganz klar, ach nee, Max, ich heirate dich doch nicht, ich gehe jetzt hier zum General zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich muss da wirklich drüber nachdenken, Max, also vielleicht stehe ich morgen oder übermorgen auf und sage, du hast recht, aber ich sehe das noch gar nicht so sehr, dass die Männer so viel, sie versuchen, Macht über sie zu haben, ja, aber irgendwie gelingt es ja auch niemandem, oder?
Also, nein, aber ich finde nur, dass es ja so dargestellt wird. Ich sage nicht, dass die Männer Macht über sie haben. Das ist ja gerade der Trick an dem Film, dass sie die ist, die entlarvt und die keine Macht über sich ausüben lässt,
genau.
Indem sie ganz viel selbst entscheidet, aber sie offenbart damit einen Machtapparat, wie er sonst da wäre. Die Männer denken sich, ich habe doch jetzt gesagt, ich heirate dich, dann kannst du auf keine Fernreise gehen. Dann geht sie auf eine Fernreise. Hey, wir beide haben Sex, das heißt doch, du kannst doch mit keinem anderen Sex haben. Dann hat sie mit anderen Sex und er... Also das ist doch genau das sozusagen, die ganze Zeit wird das in Frage gestellt, wie Männer sich die Gesellschaft vorstellen. Und das, finde ich, ist eben das Grandiose dran. Und da ist die Bordellszene so ein bisschen das, was das auch ein bisschen umdreht, dass sie quasi sagt, ich entscheide jetzt mal, also was heißt entscheide mal, aber ich würde gerne einen Witz über dich hören, ich will eine Kindheitserinnerung und ich will einen Geruch. Das ist so ein Mittelweg, weil sie ja halt trotzdem da auch in der wirtschaftlichen Situation ist, wo sie sich da nicht rausmanövrieren kann, indem sie alles selbst bestimmt. Ich gebe dir, dass das alles ein Stück weit verharmlosend ist. Das haben wir aber auch schon in Alexandria. Wenn man sich da anschaut, wie sie da an Land geht und dann gibt es die Bilder von den toten Kindern, worüber sie die ganze Zeit weint, das ist nie so explizit dargestellt. Wenn du da sozusagen Horrorcore haben willst, dann schaust du dir Kapernaum an und da siehst du, was Armut und Leid und Kinderarmut heißt. So, das, klar, das ist in dem Film anders visualisiert und dargestellt. Mhm. Klar, gebe ich dir.
Aber ja, also ich finde schon, dass das immer rauskommt, dass quasi eigentlich immer die Männer in dem Film halt die ihr sagen wollen oder ihr vorschreiben wollen, was sie zu tun hat. Auch die anderen beiden, also auch Baxter und hier den sie dann heiraten soll, den sie auch nur heiraten soll unter der Bedingung, dass die dann in dem Haus von Baxter weiterhin leben. Und jetzt eben hier da der Anwalt, der will sie ja, der meint ja auch, er hat ein leichtes Opfer und so eine naive Person, die er dann quasi unter der Fuchtel haben kann. Aber
Bella will doch Max heiraten. Das ist doch umgekehrt. Ja klar, am Anfang sagt sie schon, ich glaube, Max ist der Richtige. Ich will ihn gerne heiraten. Ich gehe aber mit Duncan los, weil er mir gerade mehr Spaß macht.
Ja, genau.
Also,
ja. Kindliches Gemüt.
Mich erinnert.
Mit einer erstaunlichen Weitsicht. Sie nennt ihn ja noch die Taube, oder, also ich habe es nur auf Englisch gesehen, die Taube, die auf dem Zweig war, auf sie wartet, so ungefähr. Und später ist es ja so. Also, das finde ich sehr witzig. Gut. Aber das ist wieder so ein feiner Humor.
Du bist so still.
Bist du überhaupt noch da?
Was? Nein, ich höre euch hochinteressiert und gespannt zu und kann aber tatsächlich nichts Intelligentes dazu beitragen, weil das Einzige, was mir immer einfällt, ist, dass mich Bella halt so ein bisschen an so eine Katze erinnert. So, sie hat Interesse und sie möchte alles ausprobieren. Und wenn die Katze halt so vor einer Vase steht am Tisch und ich denke so, boah, ich könnte die jetzt einfach mal umschmeißen und mal gucken, was passiert, vielleicht freut sich ja jemand. So ähnlich ist es auch bei Bella. Es ist halt dieses, was Max schon sagte, dass dieses Ausprobieren, dieses Austesten, diese Neugierde auf die Welt einfach, auf alle Facetten eines Lebens, auf die Enttäuschung genauso wie auf die frenetischen Jubel, das finde ich halt stark. Diese Offenheit dem Leben gegenüber in all den Facetten. Und was ich noch anmerken kann zur Bordellszene, kleiner Funfact, in den in UK, also in England, ist tatsächlich die Szene rausgecuttet worden, wo der Vater mit seinen Söhnen ins Bordell geht, damit die Jungs lernen, wie es funktioniert. Das kann ich noch mitteilen.
Also das Bild mit der Katze finde ich grandios, du.
Ich weiß, kann mir auch von mir.
Eben. Also wenn er Beiträge macht, dann macht er aber gute Beiträge. Da
ja. Und jetzt lass mich bitte beide mein Bier trinken und macht weiter.
Es ist natürlich schon so, ich glaube, also der Film, also die beste Review, die ich gelesen habe, war like the movie Barbie, but for mental illness people. Und da dachte ich, ja, okay, das finde ich gut, das passt. Und was ich dem Film wirklich lassen muss, er hat ja eine ähnliche Aussage wie Barbie, nur einfach gar nicht so obvious und nicht so scheiße wie in Barbie.
Okay, wir haben ein neues Thema gefunden. Okay, Max ist dran und Kühne, viel Spaß. Theresia, wir gehen ins Barré und reden.
Also, Stu versucht gerade nur meine Blicke zu deuten. Aber
ganz ehrlich, lass uns also keine Barbie-Diskussion machen. Barbie, ich habe den Film einmal.
Also Barbie ist widerlich.
Barbie ist ein toller Film.
Barbie ist super.
Ja. Mit Barbie will ich hier nichts
purzeln. Alles klar, wir wissen, was wir in diesem Film hören.
Okay, Barbie. Okay, ich schreibe es auf eine Liste. Ich schreibe Barbie auf eine Liste. Okay.
Boah, echt. Come on.
Ja, das war ja so blöd zum Schluss. Aber wie gesagt, hier ist es natürlich schon schön, aber ich muss tatsächlich. Gerade
in Oppenheimer, oder?
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, für welches Produkt Poor Things 2 Stunden lang wirbt. Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Das kann man nicht kaufen. Sorry.
Nee, das ist richtig.
Danke.
Ist richtig.
Danke, Team Kühne, hier.
Woo! Es ist irgendwie toll, dass sich aus diesem Gespräch heraus so viele neue Ansätze herausgeben, die mir vorher gar nicht so aufgefallen sind oder über die ich nicht gar nicht nachgedacht habe. Im Übrigen, Schuck, damit gebe ich dir zu keiner Sekunde mit irgendwas recht, ne? Ich hatte das schon vor.
nur um es klarzustellen und auf Tape zu haben. Er gibt dir nicht recht.
Weil ich,
bin ich gewöhnt.
Weil ich irgendwo tatsächlich.
Entschuldigung, nur kleiner Punkt noch zu Godwin. Ich wollte noch kurz sagen, hier der Vater, der hat sie ja gehen lassen. Das wollte ich nochmal sagen, weil wir die ganze Zeit drüber, du am Anfang meinst, es ist ein Arschloch, der Vater ist ein Arschloch, aber der Vater hat sie gehen lassen, die Welt kennenzulernen. Hat so getan,
ja, aber nicht, weil er sagt, Bella, ich finde das total super, dass du die Welt kennenlernst, sondern aus wissenschaftlichen Zwecken. Und er sich ja sicher darüber war, dass sie wiederkommt.
Aber,
also, ja, aber
kurze Frage.
Nein.
Kühne. Wie viele Yorgos Lanthimos-Filme hast du zuvor gesehen?
Null.
Gut, lass es sein.
Also, gut. Ja, wenn es darum geht, also da muss ich erstmal, da gehöre ich ja dann auch wahrscheinlich in die Richtung Mainstream, weil ich habe halt zuvor wirklich nur Favorite gesehen, ja. Und den fand ich heute wirklich, den fand ich heute unterhaltsam. Der war auch heute speziell, aber heute noch auf so eine Art, dass ich jetzt, also dass ich halt als Mainstream-Konsument noch gut damit zurechtkomme und den sogar noch auf gewisse Art und Weise auch noch witzig fand.
Also, weil man muss halt wissen, dass der Lanthimos und ich glaube, der Schuck wird mir dabei pflichten, der hat seine ganz eigene Stilistik, seine ganz eigene Art. Also, die reden halt alle unnatürlich in seinen Filmen. Also bei Killing of a Sacred Deer, niemand redet so. Aber das, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde halt, dass das teilweise sehr gut den Film unterstützt. Und gerade das Ende zum Beispiel von Killing of a Sacred Deer ist halt wirklich echt hart. Aber er ist dadurch irgendwie auch durch diese Art dieser Verkünsteltheit auch, er hat auch immer was sehr Schwarzhumoriges, finde ich halt.
Aber ich glaube gerade eben, aber es hat doch keiner von uns vielen hier in irgendeiner Art und Weise angezweifelt, dass die Machart blöd ist oder dass das jetzt irgendwie zu arzt ist.
Ich wollte nur noch mal klarstellen, weil du halt eben, das ist jetzt ein erster Lanthimos-Film, weil du ja gerade so ein bisschen drauf eingegangen bist, wie die da reden. Und ich wollte nur noch klar machen, so reden die in jedem Lanthimos-Film und der Max kann es bestätigen.
Ja gut, ich habe jetzt aber nicht an den Film festgemacht, weil ich habe jetzt nur, wie gesagt, The Favorite und den gesehen. Und da kann ich halt an oder mit, also dann ist mir auch klar, okay, der spielt halt in der alten Zeit, da hat man halt noch so hochtrabend gesprochen, was für mich dann auch okay ist. Das ist genauso, wenn ich halt Bücher aus der Zeit lese, also sowas wie jetzt eben, ich habe ja Frankenstein gelesen und halt auch Jane Austen, die Sprache damals war halt so, deswegen war jetzt für mich die Sprache kein Problem, weil mir klar war, okay, da spielt er in der Zeit, wo man so gesprochen hat.
Mir war gar nicht klar, dass ich die Sprache in irgendeiner Art und Weise angezweifelt habe. Oder
doch, du hast es nicht gehört.
Okay, dann hab ich das überhört, weil ich wieder zu schnell gesprochen habe.
Eine Sache, die ich aber tatsächlich als Kritikpunkt ansehen würde, also das war auch meine Erstsichtung so, ich finde, dass der Film echt lange dauert, also der hat seine Längen, also ich sage nicht, dass er langatmig ist, aber du merkst einfach, du guckst jetzt einen 2,5-Stunden-Film. Es ist jetzt nicht ein Film, der innerhalb von einem Atemzug gefühlt vorbei ist. Also der hat seine Längen, ganz klar. Und was ich ein bisschen schade finde, ich mag das Ende, wenn sie sich halt proaktiv dafür entscheidet, wirklich ihren Vater sterben zu lassen und ihn nicht quasi auf diese Art und Weise halt weiter am Leben zu lassen. Aber gerade diese Beziehung mit diesem General, diesem Christopher Abbott, den wir unter anderem aus Possessor kennen, das ist so eine Episode aus dem Film, die wirkt mir irgendwie echt gehetzt. Also wenn ich bedenke, wie viel Zeit sie sich im Vorfeld für die Puffsequenz, für ihr Aufwachsen so nehmen, wirkt dieses letzte Viertel, auch wenn es kein Viertel ist, das wirkt mir ein bisschen zu sehr gehetzt. Ich möchte nicht sagen, dass ich es länger gehabt hätte, aber es wirkte wie so ein drangeflanschter Epilog. Ich möchte das als kleinen Kritikpunkt sehen. Das hat mich den Film nicht verkehrt, aber das ist mir halt schon bei der Erstsichtung aufgefallen. Und weil der Kühne gerade die ganze Zeit reinredet, frage ich Max zuerst, wie er das findet.
Gebe ich dir. Ist die Frage, ob sozusagen der ganze Film das Tempo haben hätte sollen wie der letzte Teil. Dann wäre vielleicht alles ein bisschen gestraffter gewesen. Aber ja, ich saß da und ich musste ins Bett, weil ich war einfach müde und dachte mir, oh, jetzt kommt das ja noch alles. Und dann ging das sehr schnell, das stimmt.
Muss man schon sagen, also warum hätte es das gebraucht oder warum habe ich dann überhaupt diese Szene noch gebraucht? Das waren auch nur so quasi nochmal diese Retourkutsche von Duncan, dass er sagt, haha, ich grätsch euch jetzt nochmal dazwischen, weil da ist ja noch jemand. Aber ja, weil wir einfach schon, warum das sein musste und dann aber so kurz abgehandelt worden ist bei der Länge von dem Film.
These, rausschneiden, alles. das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das hat so ein bisschen was wie so eine Art Prequel zu einem Film, wo ich sage, das interessiert uns ja gar nicht. Wir wissen, dass Bella sich umgebracht hat. Mit einem Kind. Wir können vermuten, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist. Aber am Ende hat mich das nach 2 Stunden gar nicht berührt, warum sie sich umgebracht hat. Duncan ist für mich jemand gewesen, der in Paris geblieben ist, der irgendwo, das ist auch keine gute Figur gewesen. Er hat eben es quasi ohne Geld in Paris. Und in meiner Welt muss ich einfach sagen, ja, okay, ja, das ist okay für den. Und das ganze Drangeklatschte, das wollte ich ja gar nicht wissen.
Aber vielleicht ist ja das Rangeklatschte das, was du noch vermisst hast, die Brutalität, zu dem die Männer fähig sind gegenüber ihren Frauen. Und wenn es dann am Ende um die Beschneidung geht, wurde nochmal ein Thema aufgegriffen, was man vielleicht nochmal thematisieren könnte.
Also wenn man da diesen Mann sieht, mit dem sie ja ursprünglich verheiratet gewesen ist, dann kann ich mir schon vorstellen, warum sie sich umbringen wollte.
Weiß ich, was er soll.
Das wäre so ein schöner Punkt für den zweiten Teil gewesen.
Porafix.
Come on, so. Wir brauchen keine zweite Teile mehr. Was soll das? Wir brauchen keine zweite Teile.
Wir schreiben jetzt ein Drehbuch.
Es ist eine schöne Welt ohne zweite Teile. Bitte. Mach dich frei von dem, was dir vorgesetzt wird.
Ach du, ganz also hier, also bitte jetzt hier, Dwayne Johnson bricht das Herz. Things. Also oder Vin Diesel, wenn jetzt keine nochmal 10 Fast and Furious Filme machen kann.
Boah. Ey, ganz ehrlich, Schuck, ich will Fast and Furious 9, dass du 1 bis 8 vorher gucken musst. Ich sag dir das.
Hab ich gesehen. Ist okay. So. Fangen wir mit Teil 5 an.
Nein, also ich finde, ich bleib dabei, ich bin dabei, ich gehe sogar eben noch weiter als du und Theresia. Ich sage, das hätte man, der Film wäre genauso gut, wenn ich das alles rausgeschnitten hätte. Ja, es macht auf jeden Fall Themen auf. Ja, ab dem Moment entschließt sich eben Lanthimos zu sagen, okay, ihr habt es noch nicht begriffen, hier ist der Holzhammer. Und ich glaube, das wäre nicht notwendig gewesen. Also ich glaube nicht, dass der Film durch das Ende mir eine Facette gegeben hat, die ich vorher nicht hätte verstehen können. Und dadurch finde ich eben diese ganze Episode irgendwo, sie ist dann da, weil jemand diese Idee hatte, dass es ja noch cool wäre, aber keine dieser Figuren hätte das haben müssen. Sie kommt zurück, sie lässt ihren Vater dann sterben. Sie hat sich entschieden, eben Medizin zu studieren. Sie heiratet ihren Max, der übrigens am Traualtar stehen gelassen wird, nur um dann wieder mit ihr zusammen zu sein. Sie hat sie zweimal verlassen.
Tolle Beziehung zwischen den beiden. Aber ganz kurz, also das gebe ich dir. Ich werde drüber nachdenken. Ich sag auch nicht, dass ich mit dir übereinstimme. Aber ja, diesen Aspekt über den letzten, ob das notwendig war, muss man drüber nachdenken.
Max, bevor du jetzt überlegst. Wirklich, also
am Ende werden die trotzdem hier auf dieser Terrasse gelandet, nur dass halt hier der Typ nicht als Ziege durch den Garten gehopst wäre.
Aber Max, bevor du jetzt überlegst, ob du Kühne recht geben willst, bedenke, du redest hier mit jemandem, der den Director's Cut von Rebel Moon mochte. Von daher weiß ich nicht, ob das so...
Ja, ich mag
Kühne
vielleicht
Max den Director's Cut von Rebel Fertig. Moon.
Ja, aber wir mögen Kühne.
Ja.
No.
Max, da das ja,
wieso bin ich hier?
Da du ja schon wirklich derjenige bist.
Weil wir drei Männer und Theresia sind. So. Drei Männer und Theresia.
Bam. Die drei Männer, deswegen die gibt's gar nicht mehr. Wir sind nur noch der Thekencast. Wir unterscheiden hier nicht zwischen Geschlechtern.
Nein, wir sind drei echte Männer und Theresia. Entschuldigung, das war mein Fehler. Drei echte Männer und Theresia. So,
aber warum nicht drei Männer und eine echte Theresia? Das ist kein billiges Imitat.
Oder was wäre denn mit Theresia und die drei Männer?
Wie viel mehr Theresia?
Theresia und ihre drei Männer.
Jeder kann so eine billige Theresa oder sowas haben. Wir haben eine Theresia.
Oder eine Therese.
Nein, Theresia.
Theresia, Theresia und die wilden Rabauken.
Ja.
Ja, auch schön.
Genau, der Podcast heißt demnächst nur Resi und ihre drei Rabauken.
Resi plus Rabauken.
Resis Rabauken, genau.
Irgendwann übernehme ich das komplett und tausche euch alle noch aus, so wird es sein.
Und wir reden einfach nur über die ganzen Eberhofer-Filme, das wird ein Spaß.
Ja. Also okay. Wenn Etienne nochmal die Filmauswahl macht, dann nein.
Aber,
um auch mal jetzt vielleicht auch mal irgendwie so langsam mal in Richtung Ende zu kommen.
Du meinst durch den Bodycount-Quiz?
Ich glaube, das klang jetzt alles sehr, sehr negativ von meiner Seite aus. Und so sollte es gar nicht klingen. Auf eine komische, abstrakte Art hat mir der Film Spaß gemacht. Hätte ich ihn so lange gebraucht? Nein. Hätte ich mir manche Dinge anders gewünscht? Auf jeden Fall. Aber ich will nicht sagen, dass ich das jetzt, also ich sagte am Anfang, oh, ich habe die Filmwahl gewusst und hätte da keinen Bock drauf. Nee, das hat mir schon Spaß gemacht.
Ach, jetzt bist du einer von den Guten, verstehe. Ja, jetzt, ja.
Ne?
So.
Und
kurz gesagt, für alle, die uns hier noch zuhören, wir haben intern ein bisschen mit der Filmwahl gehadert, willst sagen, Theresia, Kühn und ich haben so ziemlich alle ja, wie soll ich sagen, Optionen durchgespielt, wie man es vielleicht behindern könnte, aber keiner wollte sich ein Bein abschneiden. Aber naja.
Wie war der Plan? 5 Minuten über Poor Things reden und den Rest irgendwie über City High oder, genau, oder ja, Phantom Command oder so.
Genau.
Oder daraus eine Lost Episodes machen. Die Episode kann ja auch verschwinden.
Ja.
Darf ich doch kurz, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch eine wichtige Sache sagen? Ja, alle reden über Emma Stone und wie grandios sie war, und sie war grandios. Und alle reden auch darüber, oder gut, ich meine, Willem Dafoe ist einfach sehr eindrücklich, aber ich möchte noch mal kurz hervorheben, wie fantastisch ich Mark Ruffalo fand.
Ey, Mark Ruffalo so ist der Paddington-Bär des Arthouse-Kinos in diesem Film.
Dieser Mann hat so ein komödiantisches Talent. Ich musste so häufig über seine Mimik und seine Gesten, ich musste so lachen, und ich fand ihn so fantastisch. Und es ist eine Frechheit. Über Oscars brauchen wir nicht diskutieren. Aber komm, Downey Jr., geh nach Hause. Den hätte Ruffalo verdient. Den hätte Ruffalo so verdient. Ich fand ihn so grandios. Und der war nicht in den Schatten gestellt. Der war einfach grandios.
Kann ich so unterschreiben, ja.
Ja, stimmt. Ja.
Gut. Ich glaube, wir haben jetzt hiermit nicht alles gesagt, aber einiges gesagt zu Poor Things. Ich glaube, es kommt auch nicht mehr. Ich danke aber auf jeden Fall jetzt schon mal Schuck und Kühne für ihr Engagement und dass Therese und ich da dabei sein konnte. Aber Leute, es hilft nichts. Wir müssen das machen, weil es ist Tradition. Body Count Quiz. Und ich bin hier auf listofdeathsfandom.com und hier gibt es wirklich eine Seite für Poor Things und es gibt eine Anzahl von Todesopfern. Und ich möchte gerne jetzt von euch wissen, wie viele Menschen sterben in Poor Things. Ich möchte jetzt keine weiteren Fragen haben, ich möchte nur eine Antwort. Wie viele Menschen sterben in Poor Things? Kühne, mach du mal bitte den Anfang.
Das ist jetzt blöd. Ich wollte nämlich erklären, wie ich auf meine Zahl komme.
Gut, Theresia, mach du
das. Dann die beiden mir das.
Okay. Also, ich habe jetzt auch kurz überlegt und hoffe, verdammt, es gibt ja noch diese Kategorie hier mit Bodycount-Quiz und habe jetzt kurz überlegt. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wenn ich mich jetzt nicht irre und wenn ich jetzt Bella mit hinzuzähle als irgendwie tot, würde ich sagen, es sind 3.
Okay. Max, was sagst du?
Ja.
Ja, fuck, wenn beide 3 sagen und ich habe eigentlich nur 2 gezählt, dann habe ich irgendeinen verpasst. Aber da ich immer viele verpasse, sage ich 4.
Kühne?
Das ist jetzt schwierig. Ich wollte 3 sagen, weil Bella stirbt und die Reinkarnation ist der Fötus von Bella. Willem Dafoe stirbt und der General stirbt.
Ah, okay.
Ja. Nee, der General stirbt.
Die Ziege lebt weiter.
Nee, die haben die Gehirne getauscht.
Nein, die Ziege ist weg.
Also leben eigentlich beide weiter, nur in einem anderen Körper.
Nein, Quatsch. Ich sage jetzt, wenn Theresia 3 sagt und Max 4, muss ich jetzt auf die 5 gehen, glaube aber, ich liege falsch.
Okay, also zur Erklärung. Hier steht keine Erklärung, aber was hier steht, wird aber als Gesetz erachtet. Insgesamt gibt es 5 Todesopfer. Aber ich habe gefragt nach Menschen und das sind nur 4. Ergo hat Max gewonnen.
Danke.
Ja, ich habe den grünen General vergessen.
Einmal Gewinn.
Wer war denn dann dein Dritter?
Ich gewinne nie.
Bella stirbt, ihr Fötus stirbt, ihr Gott stirbt quasi und heute der General stirbt. 4.
Ja, Moment, also, aber gut.
Ja, wir müssen jetzt hier auch nicht mehr fragen.
Einer von beiden muss ja irgendwie überleben.
Niemanden etwas. Ich meine, wir wissen jetzt, dass Kühne es nicht geschafft hat. Das ist alles, was wir wissen müssen. Wer gewonnen hat, ist ja letztlich vollkommen irrelevant. Ich merke gerade, dass ich mich gerade bei dem Typen unbeliebt mache, der den nächsten Film auswählt. Das war, glaube ich, nicht so clever. Bitte, Theresia.
Ja, ich würde bevor wir jetzt hier zum nächsten Film, also was ich heute auch noch sagen will, also ich meine, wie gesagt, ich hatte meine Probleme mit dem Film, was ich aber trotzdem noch sagen will, ist, ich mochte wirklich die schauspielerische Leistung von allen, also ich mag Emma Stone und ich mag auch Mark Ruffalo sehr gerne, fand es wirklich grandios, was die gemacht haben und natürlich auch, die haben den, also ich finde schon, dass die den Oscar für Szenenbild und Kostüme zurechtbekommen haben, weil die sind schon, also ja, sie sind speziell, aber sie sind schon alles sehr bedacht gemacht und schon sehr, sehr überlegt. Also das muss ich schon nochmal sagen, dass diese Machart vom Film, ja, sie ist nicht Mainstream-mäßig und ich hatte meine Probleme damit, aber ich verstehe schon, was die damit ausdrücken wollten. Und ich finde es schon, also jetzt in der Zweisitzung fand ich das schon alles, war ich etwas persönlicher mit dem Ganzen.
Und ganz, ganz dicke Props auch, dass eben auch so ein Stoff verfilmt wird und nicht Fast and Furious 37. Jetzt wird geheiratet.
Ganz seltsame Vorahnung, was uns jetzt vielleicht noch später erwarten wird. Deswegen, also.
Ich habe Angst,
also,
ja.
Also, wir machen also nochmal ganz kurz, wir machen jetzt nochmal, wir machen jetzt hier nochmal ein wirklich ganz, ganz kurzes Fazit für Poor Things. Und zwar möchte ich einfach nur von euch eure Letterbox-Wertung. Wie würdet ihr den Film jetzt aktuell bewerten? Bei mir war er früher auf 4,5, er ist jetzt ein bisschen runtergerutscht auf 4, aber ich sage, das könnte auch ein Film sein, der bei der Drittsichtung dann wieder hochwächst. Deswegen bei mir 4 Sterne. Max, wie ist es bei dir?
Da ich ja ein System am Computer benutze, das ich jetzt noch nicht ausgefüllt habe, kann ich es nicht sagen, aber ich vermute zwischen 7 und 8, also 3 und 3,5 und 4.
Okay, Theresia.
Also ich bin und also ich blieb bei meinen 3,5, die ich ihm gegeben habe. Weil ich halt, wie gesagt, also ich habe halt ein Herz für Emma Stone, für Mark Ruffalo, fand auch cool, was die gemacht haben und wie optisch der Film gewirkt hat. Auch wenn ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit der Machart des Films hatte einerseits, deswegen bleibe ich bei meinen 3,5.
Okay. Damit haben alle relevanten Personen ihre Meinung abgegeben. Nein, natürlich nicht. Der Kühne fehlt noch. Kühne, bitte.
Er ist wieder
ich
da.
Ich würde ihm auf Letterboxd 3 von 5 geben. Aber,
na also.
Dafür danke ich euch auch sehr. Ich glaube, wenn ich den Film nochmal schauen würde und ihn vielleicht unter anderen Gesichtspunkten anschauen würde, unter vielleicht auch anderen Gedanken. Ich bin völlig da reingegangen. Ich wusste gar nichts darüber. So. Und vielleicht muss ich auch sagen, dass ich bei vielen Dingen, die mir vielleicht nicht so gefallen haben oder die ich irgendwo bemängelt habe, vielleicht auch gar nicht recht habe. Vielleicht hat Max recht. Ich werde natürlich immer sagen, nein, aber vielleicht hat er auch bei manchen Sachen recht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich ihn nochmal gucken würde, dass er sogar raufrutscht, aber jetzt aktuell nach der ersten Sichtung kann ich sagen, 3 von 5 Punkten bei Letterboxd.
Ja, dazu möchte ich nur den Philosophen zitieren, den ich gerade auf der Brust trage. It's your opinion, man. Und würde sagen, wir sind
wen
quasi
hast du denn da auf deiner Brust?
Ich habe den Dude auf meiner Brust.
Ah, der Dude!
Der Dude, den wir vielleicht eines Tages auch mal hier besprechen werden. Und dann werde ich mir so die Kante geben mit White Russian, das glaubt ihr aber gar nicht.
White Russian?
Ja, wirklich.
Was kann es jetzt wohl werden?
Dann
was
wird
kann
Max mein Jackie Treehorn sein, das weiß ich jetzt schon. Also, wir sind durch mit Poor Things. Vielen Dank bis hierhin. Aber natürlich kommt jetzt die Frage, was werden wir beim nächsten Thekencast hören, wir müssen das dann produzieren, aber das machen wir gerne. Und mit der Filmwahl dran ist tatsächlich der Kühne. Und wie gesagt, wir hatten jetzt Transporting 1 und 2 und wir hatten Poor Things. Wir hatten jetzt zweimal oder dreimal anspruchsvolle Filme und die Hoffnung von Theresia und mir liegen jetzt ganz auf der Wahl von Kühne, der als Lieblingsfilm Sucker Punch hat. Das heißt, es wird jetzt spannend. Welcher Film wird es? Und ich weiß, es wird kein Sucker Punch 2 sein, weil das Ding gibt es nicht. Von daher,
Gott sei Dank.
Ja, Kühne.
Mein Lieblingsfilm ist erstmal nicht Sucker Punch. Mein Lieblingsfilm ist nicht Sucker Punch. Er ist gut, er ist sehr gut. Ich mag ihn. Richtig gerne.
Ich liebe ihn.
So viel dazu. Ich liebe ihn tatsächlich. Wir haben ja jetzt häufig irgendwelche Spiele gemacht mit, ihr dürft auswählen, in unter welchem Krug irgendeine. Schnickschnack, Quatsch.
Welche Klapperstange ist giftige? Findet es heraus.
So. Wir haben einen Actionhelden, einen. Sehr, sehr, den größten Actionhelden der Welt. Bisher erst ein einziges Mal gehabt, wenn ich richtig gezählt habe. Und das war in der ersten Episode. Deswegen kann ich euch schon mal sagen, unser guter Freund Mr. Arnold Schwarzenegger kehrt zurück.
Red Heat.
Nein, wir hatten zwei, stimmt.
Wir hatten Schwarzenegger zweimal, stelle ich gerade fest. Ich habe Red Heat vergessen, wir hatten noch. Aber.
Wir machen Kindergarten.
Es gibt. Wir haben so eine.
Twins. Bitte, Last Action Hero, bitte.
Wir haben so eine, bitte. Wir haben so eine quasi Last inoffizielle Trilogie offen. Es gibt drei Filme der 80er Jahre, die so krude sind, dass man gar nicht fassen kann, dass sie überhaupt gedreht worden sind. Da haben wir unter anderem Roadhouse.
Oh Gott, ja.
Haben wir gehabt.
Wir haben Over the Top. Und beide haben wir schon besprochen.
Ja.
Ich liebe Over
Aber
the
welches,
Top.
Aber welches Machwerk der 90er, wo man sich diesen Film anschaut und sagt, jetzt, also das meint ihr ernst? Welches ist da noch offen?
Also ich hoffe einfach mal, dass es nochmal Phantomkommando ist, wenn ich ehrlich bin.
Nein.
Aber nein. Mir fällt jetzt spontan
irgendwas einfallen. Mit dem Kindergarten?
Erasure, nein. Würde mir noch einfallen, der letzte, nein, große Schwarzenegger-Film für mich.
Das wir reden von den 80ern.
Krude. Krude.
Natürlich ist es der City High. Der City High jetzt.
Ah. Der schwächste 80er Jahre Actionfilm mit Schwarzenegger. Aber geil!
Ich habe alleine Bock auf die Sequenz, wenn er seine Waffen da zusammenpackt.
Wie der Film heißt. Ich glaube, Max wartet noch auf den Namen des Films.
Der City High.
Ja, muss man gesehen haben, habe ich gehört.
Wir hatten die City Cobra, wir müssen aber die City High jetzt machen. Das stimmt schon. Wir müssen ja alle Tiere mal durchnehmen.
Ich dachte, gab's
schon. Ey, ich hatte das Gefühl, gut, dass ich das City High aufgenommen habe, wo der jetzt irgendwie auf Kabel 1 kam.
Sehr gut, ja.
Ich hoffe, ich schaue nicht aus, als in die City Cobra.
Warst du bei dem Cast nicht dabei?
City High. Ah.
Nein, der City High ist besser als die City Cobra.
Okay, ja, gut. Ja.
Also ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber ich sage ehrlich, doch. Für mich war das immer einer der schwächeren Schwarzenegger 80er Jahre Actionfilme. Aber ich habe den lange nicht mehr gesehen.
Nochmal. Ist es? Ich finde aber diese Idee da, also was in diesem Film gezeigt wird, ist so daneben und so ein Quatsch, dass man einfach dabei bleibt und sich das anguckt und sagt, okay, also wenn ich mich hier drauf einlasse, auf diese Dummheit, die mir gezeigt wird, dann wird's spaßig.
Ja. Ich fasse es mal zusammen, für uns alle ein Fest, für Max eine Qual.
Wir werden sehen.
Er weint auch gerade ein bisschen.
Ja.
Weil es ist immer so lustig, dass es jetzt darf Kühne auswählen, das nächste Mal darf Max auswählen.
Oh Gott, nein.
Ich auswählen. Und ich bin ja auch eher der Typ, der irgendwelchen Blödsinn auswählt.
Also ich sag's doch ganz ehrlich, wenn ich heute dran gewesen wäre, ich hätte Tango und Cash genommen.
Ah. Ich war heute in Schwankung mit Rambo 3, dann hätte Max Rambo 1 und 2 noch gucken müssen.
Zwei, nur den zweiten Teil.
Also ich weiß ja, welche Wahl das ich nehme, oder welche, also was ich, was mein Gedanke wäre für meine Wahl, und da kommt Tango und Cash so schon sehr nah dran.
Ja. Mhm. Ja. Tja, die Schonzeit für Max Schuck ist vorbei, das freut mich sehr. Jetzt ist wieder Jagdsaison.
Ich war ja verwöhnt mit Trainspotting und jetzt auch noch hier Poor Things.
Ja,
es war mir eine Freude.
Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe
ja, glaube ich, auch eine Schiebung war mit der Filmauswahl.
Ego-Schwein, wie ich bin, noch mal einen alten Thekencast von uns gehört. That's the Red Heat. Und ich muss sagen, am besten gefällt mir Max, oder ist am unterhaltsamsten ist Max immer dann, wenn er Filme gucken muss, die er nicht mag. Muss man
schön. Und Red Heat ist besser als der City High.
Ja, oder um den schönsten Moment aus Red Heat zu zitieren, wo Max sagt, James Belushi hatte einen coolen Satz, nee, zwei coole Sätze. Den einen weiß ich mehr und der andere lautete, friss Scheiße. Großartig.
Daran erinnere ich mich, dass ich das gesagt habe.
Wie kann man so einen Mann nicht lieb haben? Ihr Lieben, wir sind durch. Ich danke, dass ihr trotz dieses etwas ungewöhnlichen Films, wobei wir haben auch Trainspotting gesprochen, jetzt nochmal reingehört habt beim Thekencast, gehabt uns wohl. Ich danke euch, denkt dran, Movieback folgen, kommentieren, was auch immer. Ihr wisst, wie das Spielchen läuft. Aber da ich mittlerweile das Gefühl habe, uns hört eh nur eine sehr elitäre Runde, sage ich einfach vielen Dank fürs Zuhören, Bodo. und wünsche euch noch alles Gute. Ich lege noch schnell die Verabschiedungsreihenfolge fest. Es fängt an, der Kühne, gefolgt von Max, und der Theresia gebührt das letzte Wort. Tschüss.
Ich möchte ein paar unserer treuen Zuhörer auch noch grüßen. Grüße gehen raus an Arthur, an Benji. Dad! Hey!
Findest du gerade einfach Zuhörer, oder was? Und die Nepomuk.
Nein,
Nepomuk.
Ich finde einfach mal, die müssen mal erwähnt werden. Die schreiben mir jedes Mal. Ich könnte das jetzt dann auch mal in unseren Chat da reinstellen. Grüße gehen raus an alle, die ich jetzt gerade vergessen habe. Ihr werdet beim nächsten Mal erwähnt, ganz sicher. Und bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao.
Ich packe meinen Koffer und hier rein den Bodo, den Arthur, den Benji, den Lucky und den Etienne. Grüße an euch fünf. Schön, dass ihr immer wieder zuhört. Es war mir auch eine
Freude. Mein Papa hast du vergessen.
An alle anderen, schaut Poor Things. Vertraut mir, schaut den Film. Er ist großartig.
Du hast meinen Vater vergessen. Du hast meinen Vater vergessen.
Danke, Etienne, dass ich jetzt nochmal Poor Things schauen durfte. Ansonsten, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich jetzt hier reingeraten bin, aber jetzt ist es halt so. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Well, for once,
pour yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted.
When the film is started,
see what is happening.